Freunde, ich lade euch auf, eure Bibeln aufzuschlagen im Römerbrief, Kapitel 7. Wir fahren fort, wo wir stehen geblieben sind. Römerbrief, Kapitel 7. Wir betrachten die Verse 13 bis Kapitel 8, Vers 1. Römerbrief, Kapitel 7, die Verse 13 bis Kapitel 8, Vers 1. Wenn ihr wöchentlich vorauslest, wie ich hoffe, dass ihr es tut, dann seht ihr, dass wir heute Morgen zu einem etwas schwierigen und irritierenden Abschnitt kommen. Ich hoffe, dass ihr über die Woche hinweg für mich gebetet habt. Ich habe gebetet über die Predigt dieses Wortes, dieses Abschnitts. Und ich vertraue, dass Gott gnädig ist und geben wird. Ich glaube, dass er uns diesen Morgen helfen wird, dass Dinge, die verwirrend sind, deutlich werden. Wir gehen durch diesen Abschnitt der Schrift ganz langsam. Vers bei Vers, Wort für Wort. Wir haben 3 Punkte in dieser Predigt, also keine Panik. Wir haben mehr Verse als normal. Aber lasst mich euch ermutigen, Aufmerksamkeit zu haben, wie wir durch diesen Text gehen. So könnt ihr lernen, wie ihr mit schwierigen Schriftstellen umgehen könnt und Antworten bekommen könnt von der Bibel selbst, anstatt von irgendwelchen Kommentaren anderer oder selbst Ideen habt. Lasst uns das Wort des Herrn lesen, dass er uns Verständnis gibt, dass er uns hilft, ein Volk zu sein, das gestaltet ist gemäß dem Ebenbild seines Sohnes. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Ach, 13, ja. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Soweit das Wort Gottes. Möge er uns leiten und Verständnis geben. Lasst uns beten. Herr, du bist weise und alle deine Worte sind wahrhaftig und gut. Wenn du sprichst, ist deine Stimme wie Donner. Die Erde zittert und der Mond schmilzt wie Wachs. Möge dein Wort schwer auf unseren Gedanken und Herzen legen. Gib uns Verständnis von schwierigen Abschnitten der Schrift. Möge der Heilige Geist dein Wort der Wahrheit als ein Schwert gebrauchen und es tief in das Herz eines jeden von uns bringen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Christen, wie denkt ihr über eure Sünden? Wie denkst du über deine Sünde? Bruder und Schwester, wenn du an die Dinge denkst, die du tust, und die Kämpfe deiner Seele mit Sünde, die du hast, und wenn du über Glauben nachdenkst und über die Liebe Christi, die über dich ausgegossen wurde, wie denkst du darüber? Diese Dinge gehen nicht zusammen. Die erlösende Gnade des Kreuzes Christi und die Rebellion unseres Herzens, die teilen keinen Teller, kein Bett, aber du, wie ich und Apostel Paulus auch, haben viele Erfahrungen, dass unser Leib, dass sie unseren Leib teilen. Heute Morgen kommen wir zu einem Abschnitt. Wir laufen mit einem älteren Bruder und lassen ihn uns einige Dinge lehren und er zeigt uns sein Herz, wo er auch mit Dingen Not hat. Er ist wiedergeboren. Er hat ein neues Herz und neue Augen und ein neues Denken. Und er hat Hände, die Böses tun. Und eine Zunge, die verflucht, und Ohren, die Schlimmes hören, und Füße, die hinlaufen, wo sie nicht hin sollen. Und er lädt uns ein, mit ihm zu laufen, und seine Nöte zeigt er uns. Er sagt, ich verstehe mich selber nicht. Aber ich möchte euch sagen, da ist Hoffnung für jeden Christen. Denn du bist vielleicht wie ich in Versuchung, versucht zu sagen, die Sünde scheint zu zeigen, dass mein Glaube nicht echt ist. Und deine Sicherheit ist erschüttert. Und Paulus sagt, nein, ich elender Mensch, ich danke Gott durch Jesus Christus. Und so lade ich euch heute Morgen ein mit ihm, dem Apostel Paulus, und mit mir, dass wir gemeinsam in Vers 13, dass wir diese Verwirrung eines jeden Gläubigen betrachten. In Vers 14 bis 23, jeder Christ hat Kämpfe. Und die Verse 24 bis 8, Kapitel 8, Vers 1, die größte Not einer jeden Person. Die Verwirrung jedes Sünders, der Kampf der Sünde eines jeden Christen und das größte Bedürfnis jeder Person. Lass uns zuerst Vers 13 lesen. Die Verwirrung jedes Sünders, Vers 13. Paulus stellt eine Frage. Hat nun das Gute, da spricht er über das Gesetz, hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Er ruft uns die Antwort geradezu entgegen. Das sei ferne. Er betont das. Es ist Sünde, die den Tod in mir gewirkt hat, durch das, was gut ist. Und wie du zu Vers 13 kommst, weißt du vielleicht, hast du vielleicht schon wahrgenommen, das ist eine normale Form von Paulus. Er stellt Fragen. Er hat dich nicht getroffen, er kennt nicht alle seine Leser in Rom auch. Vielleicht kennt er ein paar von ihnen, vielleicht sogar einige. Aber Paulus macht es so. Er nutzt dieses alte Muster, das wir mit ihm hier bereits gesehen haben. Kapitel 6, Vers 1, da stellt er eine Frage. Auch Kapitel 6, Vers 15 und Kapitel 6, Vers 21 stellt er auch eine Frage. Auch in Kapitel 7, Vers 1 und Vers 7 und Vers 13, er stellt immer Fragen. Warum stellt Paulus immer Fragen? Wegen der einfachen Voraussetzung, Vorannahme, die er hat. Paulus sagt, wenn ich ein Sünder bin und alle Männer, Frauen und Kinder Sünder sind, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass alle von uns mit der Gnade Christi Probleme haben. Und zwar ähnliche Probleme haben. Und so kann er eine Frage in seinem eigenen Herzen stellen und kann denken, die Frage ist für mich nützlich und sie ist genauso nützlich für euch, denn ihr habt wahrscheinlich eine ähnliche Frage gestellt. Sagt er nun, hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Hat das gute Gesetz mir nun Tod und Leid gebracht? Das ist ganz normal. Wir haben sinnvolle Situationen. Wir finden uns vor dem Gesetz wieder schuldig. Vielleicht ein Polizist, ein Freund, ein Kollege, ein Partner. Wir sehen die Sünde in unserem Leben und wir sind versucht zu sagen, wenn diese blöde Kamera auf der Straße nicht da gewesen wäre, dieser Blitzer, oder wenn ich dieses Gesetz in diesem Land nicht hätte, ich habe ein Problem mit dem Gesetz in diesem Land, aber es ist kein Problem von mir aus, das Problem ist das Gesetz, das so blöd ist. Wenn einer von euch Erwachsenen, ich glaube nicht, dass, ich versuche nicht sowas zu tun, aber an alle Eltern, was ist mit euren Kindern? Denn wenn ihr euren Kindern sagt, dass man etwas nicht tun soll, dann fragen alle, why? Warum? 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 Die sehen nicht, dass das Gesetz gut ist. Und wir sehen ja bei Kindern zum Beispiel die Regel, dass man die Hand nicht auf die heiße Herzplatte legen soll. Und dann sagt das Kind, aber es ist mir egal, ich möchte das trotzdem machen. Und Paulus stellt hier eine Frage über das Gesetz Gottes. Er sagte schon, dass das Gesetz Gottes gut ist. Es ist heilig, es ist gerecht. Vers 12 von Kapitel 7. Er sagte es bereits, es ist so deutlich wie der Tag. Und er wendet sich nun wieder dem Verständnis zu. Er hat Not damit, seine Sünde als seine Sünde auch anzunehmen oder Verantwortung dafür zu übernehmen. Dasselbe Problem haben wir. Wir haben Probleme mit unserer Sündhaftigkeit, mit der Realität unserer Sünde. Wenn Gott nicht so eifersüchtig wäre, nicht so streng wäre, wenn er nicht so eng wäre, dann wäre das alles kein Problem. Wenn das Gesetz anders geschrieben worden wäre, dann hätten wir das Problem nicht mit der Sünde. Wenn es andere Regeln wären. Wenn Gott nicht so neidisch oder so eifersüchtig wäre, dann könnte ich all diese Götzenbilder machen. Es wäre kein Problem, wenn nur Gott die Künste fördern würde und nicht so engstirnig wäre und so langweilig und hart. Wenn er nicht so sensibel wäre, dann könnte ich seinen Namen so aussprechen, wie ich will. Wenn er nicht so besorgt wäre als Vater im Himmel, dann könnte ich am Sonntag tun, was ich will. Und so kann die Liste weitergehen. Ich habe ein Problem mit dem Gesetz und mit dem Gesetzgeber, aber nicht mit mir. Aber Paulus kennt diese Denkweise und sagt, blick auf dich, schau auf dich und übernimm Verantwortung für das, was du getan hast. Obwohl wir ein Volk sind, das gerne die Regeln anklagt und sagt, guckt nicht auf mich, ich bin nicht wirklich schuldig, das Gesetz ist ganz blöd geschrieben. Und was ist die Antwort des Paulus hier? Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne. Das ist die Übersetzung hier, das sei ferne. Eine andere Übersetzung sagt, lass das nicht sein. Aber die deutlichste Übersetzung ist, würde im Griechischen sein, nicht nur, lass es dir nicht einmal in den Sinn kommen. Lass es nicht einmal in den Sinn kommen. Lass es nicht einmal erahnt werden, dass das Gesetz den Tod bringe, lass das nicht einmal erahnt sein. Es soll nicht einmal eine Ahnung davon geben im Gesetz, in den Gedanken, nicht einmal in den tiefsten Gedanken soll das nicht einmal ansatzweise in den Sinn kommen. Es ist eine sehr ernste Antwort. Er ist so verletzt, durch die Bedingungs-, durch den Zustand seines eigenen Herzens. Und ist so, er sagt, lass es nicht einmal eine Sekunde in deinen Gedanken sein, dass das Gesetz schlecht wäre. Und dann redet er wieder über den Gebrauch des Gesetzes. Er wiederholt sich. Da ist eine, er wiederholt viel. Denn wir sind, wie jeder Mensch, auch immer schnell zu vergessen. Er sagt, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt. Hat das Gesetz den Tod gebracht? Nein, es war meine Sünde. Was tötet Menschen? Was macht Menschen, was bringt Menschen ins Elend und zerstört Ehen und Familien? Was zerstört die Gesellschaft? Sind es Regeln, durch die du gestraft wirst? Nein, es ist das sündige Herz und es ist die Rebellion gegen Gott. Das möchte er uns hören lassen. Klag nicht, schieb nicht die Schuld aufs Gesetz. Übernimm Verantwortung für deine Sünde. Das Gesetz ist nicht das Problem. Unsere sündigen Herzen sind es. Sünde bringt den Tod, nicht das Gesetz. Aber Paulus spricht hier über das, über den Gebrauch des Gesetzes. Er sagt, die Sünde hat den Tod bewirkt durch das Gute. Die Sünde hat das Gesetz benutzt, das Gute, das Heilige, das das Herz Gottes uns offenbart und in all seiner Heiligkeit und Güte und all seiner Wahrheit. Er sagt, unsere sündigen Herzen nehmen dieses Gesetz, nehmen es als ein Werkzeug, um Sünde auszuführen. Wir nehmen das, was dazu da wäre, um Leben und Segen zu bewirken, und nehmen es und gebrauchen es als eine Waffe gegen uns selbst. Als hätten wir einen Hang zum Selbstmord. Wir wenden das Gesetz gegen uns selbst an. Die Sünde in uns bewirkt das. Nimmt das, was Gott fürs Gute gemacht hat, und gebraucht es für Böses. Paulus fährt fort, er sagt was anderes. Nicht nur, dass im Gesetz wir zu einem Verständnis kommen über das, was Sünde ist, das sagt er, damit die Sünde überaus sündig würde. Das Gesetz sagt uns, was Sünde ist. So können wir uns selbst prüfen und sehen, dass die Sünde da ist. Das ist sündig. Das ist das, was es ist. Aber er geht weiter und sagt, durch die Gebote würde die Sünde überaus sündig. Das ist bizarr, oder? Eine seltsame Sache überhaupt zu denken. Wie kann es sein, dass das gute Gesetz, wenn die Sünde das gebraucht und es zeigt uns, dass es Sünde ist, wie kann es dann das, was heilig ist, die Sünde noch sündiger machen? Überaus sündig. Weil das Gesetz uns nicht nur abstrakt zeigt, was Sünde ist, sondern es zeigt uns den Charakter, die Eigenschaften unserer Sünde. Es zeigt ihre die Verdorbenheit und die Rebellion der Sünde. Als würde Paulus sagen, hier, das Gesetz ist heilig und es zeigt uns, wer Gott ist, aber deine Sünde hält sich an dieses Wunderbare fest, gebraucht es als eine Waffe und geht damit geradewegs in Verdorbenheit. Wenn du denkst, Sünde ist nur eine Kleinigkeit, es bricht nur 1 von 10 Geboten, wenn du durch das Gesetz gehst. Es ist nur eine kleine Sache, eine lockere Sache. Das passiert halt versehentlich, aber Paulus sagt, nein, das ist viel verdorbener als das. Deine Sündhaftigkeit ist motiviert. Sie ist innovativ, ideenreich und sie ist zutiefst, sie ist tiefgehend, mehr als wir es verstehen können. Und das, was für unsere Heiligkeit gedacht war, dass wir sein wie Gott, nehmen es eher als eine Anweisung, wie wir den Gott des Himmels noch mehr angreifen können und ärgern können. Und wenn jetzt jemand sagt, das ist aber sehr dunkel, ja, das ist es. Und es ist bedeutsam. Und ich möchte zu euch sagen, Freund, zu dir, Freund, zu dir, Christ, zu dir, Mitsünder, denke nicht nur eine Sekunde daran, dass das Gesetz der Grund für deine Sünde sei. Steh gerade für das, was du tust und sage, ich war es. Ich möchte, dass ihr das hört, Christen. Wahre Lehre hat dich nicht dazu gebracht zu sündigen. Bekenntnisse bringen dich nicht zum Sündigen. Die 10 Gebote bringen dich nicht zum Sündigen. Strenge Eltern, die dich im Wort Gottes erziehen, bewirken keine Sünde in dir. Reizen dich nicht zur Sünde. Deine Sünde und dein Kampf mit Sünde ist deswegen, weil du bist wie ich und Paulus und wir müssen von der Sünde Umkehr tun. Deine Sünde, meine Sünde, Paulus' Sünde ist eine Handlung unseres eigenen, ist eine aktive Handlung von uns. Und wir müssen dieser Tatsache ins Gesicht blicken und müssen über diese Wahrheit erzittern. Und lasst uns das vor Augen stehen, damit wir zu dem getrieben werden, der hilflose Sünder erlöst. Die Verse 14 bis 23, nun wird's wirklich kompliziert. Das sind viele Abschnitte. Wir haben es mit dir gelesen. Wie wirst du das jetzt aufteilen? Langsam. Langsam. Das ist eine der irritierendsten Abschnitte der Schrift. Es wurde von Irrlehrern benutzt, um zu sagen, lebt wie du willst. Es wurde von Verwandten gebraucht, um zu sagen, ja, ich habe 40 Leute getötet. Ich habe sie aber nicht umgebracht. Das war meine Sünde. Ich habe sie nicht umgebracht. Ich möchte sagen, die Schrift lehrt das nicht. Leute, die ein Vers der Schrift als Beweistext nehmen und ihn dann aus dem Kontext reißen und nie dem ganzen Text Aufmerksamkeit schenken, gehen irre. Und ich möchte euch ermutigen, die Bibel langsam zu lesen, wie wir das jetzt auch betrachten. Langsam. Lerne, wie du die Bibel gut liest. Das ist die Ermutigung heute Morgen. Also, Vers 14. Apostel Paulus sagt hier persönliche Dinge. Er sagt, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Paulus spricht über sich, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Und einige haben das gelesen und gesagt, auch Kommentatoren haben gesagt, die sagen, okay, das ist Paulus, er redet über sich vor seiner Bekehrung. Nein, das kann nicht sein. Warum? Warum sage ich nein? Paulus spricht nicht über sich selbst vor der Bekehrung, weil er ein Mann des, wenn wir Vers 15 bis 20 nämlich sehen, ich tue nicht, was ich will. Das ist Gegenwart, in der Gegenwart geschrieben, denn ich tue nicht, was ich will. Das sind Verben in der Gegenwartsform. Das ist die Gegenwartsform. Er spricht von sich im Jetzt. Das ist der Prediger, der dir sagt, das, mit dem ich jetzt Probleme habe. Ich möchte hier nur euch mit einladen. Paulus sagt dir als Christ über, er spricht als Christ mit dir über den Kampf eines jeden Christen. Das erlöste Herz und das sündige Fleisch sind in einer Person zusammen. Das ist eine einfache Sache, die wir hier voraussetzen und ich denke, ich kann euch das von der Schrift her auch zeigen. Vers 14, das Gesetz ist geistlich, das wissen wir. Was meint Paulus damit? Er meint nicht nur, dass es geistlich ist, als wäre es sowas, wo wir so ein bisschen inneren Frieden haben, sondern er spricht über ein Gesetz, nämlich die Person des Heiligen Geistes. Das Gesetz ist vom Heiligen Geist, aus dem Geist geboren. Vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist, von Gott. Und das Gesetz beweist seine Vollkommenheit. Denkt nur eine Sekunde mit mir drüber nach. Wenn Gott vollkommen ist, und das ist er, und wenn Gott etwas tut, dann tut er es vollkommen, denn er ist vollkommen, macht ja Sinn. Seine Worte sind vollkommen, denn er ist vollkommen, oder? Und Paulus sagt, gleicherweise ist auch das Gesetz das Gesetz zeigt die Vollkommenheit Gottes, denn das Gesetz ist geistlich, es ist von Gott, es repräsentiert, wer Gott ist. Deswegen kann Paulus auch in einem früheren Text in Vers in Vers 12 konnte er sagen, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Das kommt von Gott. Wir wissen das. Es ist eine festgelegte, etablierte Wahrheit. Und er sagt, aber ich bin fleischlich. Ich bin unter die Sünde verkauft. Wenn ihr Paulus lest, dann, und er redet über Fleisch, er sagt, dass der Leib ist immer noch von Sünde eingenommen. Und darüber redet Paulus hier. Das Gesetz ist heilig, aber wer bin ich? Ich bin ein Mensch. Meine Fingerspitzen möchten sind. Ich strebe nach Sünde. Meine Gedanken, mein Herz, meine Person. Immer strebe ich hin zur Sünde. Ich freue mich an sündigen Dingen. Ich habe Probleme damit. Deswegen haben wir diese Aussage unter die Sünde verkauft. Das ist die Sprache der Sklaverei. Paulus sagte bereits, dass Christen nicht mehr länger Sklaven der Sünde sind. Aber gleichzeitig hat er hier Kämpfe, seine Zunge, seine Hände, seine Gedanken unter Kontrolle zu haben. Er sagt, dass diese Teile von ihm immer noch in Sklaverei sind. Was sagt Paulus? Ich denke, ich kann es sehr klar sagen. Das Gesetz ist heilig und ich habe eine sündige Natur. Das sagt er über sich selbst. Vers 15, er erklärt das ein bisschen deutlicher. Und du kannst dich hier in Paulus Stelle versetzen. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Ich tue nicht, was ich will. Oder man kann auch übersetzen, denn ich verstehe meine eigenen Handlungen nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Ich tue nicht das, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Also Paulus möchte gute Dinge tun, die heilig sind, die dem Gesetz gemäß sind, die geistlich sind. Er zeigt das in den folgenden Versen. Er sagt, die Dinge, die ich tue, sind die Dinge, die ich hasse in meinem inneren Menschen. Ich hasse diese Dinge, ich verachte sie. Ich möchte heilig sein. Ich möchte heilige Dinge tun. In meinem Gedanken, in meinem Herzen tue ich das. Ich hasse Sünde. Und ich habe keinen Gedanken, warum ich immer noch sündige. Ich verstehe das nicht. Ich bin errettet, ich bin ein Kind Gottes, aber ich versage trotzdem. Hörst du das? Oder kannst du das nachvollziehen? Mir geht es so. Ich tue das jeden Tag. Mir geht das jeden Tag so. Ich bin nicht nur ein erlöster Christ, sondern ich bin ein Prediger und doch sündige ich. Ich sündige in Gedanken, in Worten, in Taten. Ich möchte es nicht. Ich kenne die Wahrheit. Ich weiß, was die Bibel lehrt. Ich weiß, was die Bibel lehrt über Verdammnis, über freie Gnade. Ich kenne die Wahrheit meiner eigenen Errettung und ich freue mich darin. Und doch bin ich hier und habe das und das getan. Und immer wenn ich das tue, ich weiß, dass ich es tue. Ich hasse, dass ich es tue und mein Herz ist gebrochen. Aber ich kann mich nicht zusammenreißen. Da ist ein Kampf in mir. Hast du dich mal so gefühlt? Christen, wie fühlst du dich über deine Sünde? Fühlst du dich so? Paulus fährt fort in Vers 16. Er sagt, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Was meint das jetzt? Wenn er Verdorbenheit tut und dann sagt er durch das Gesetz, dass Verdorbenheit gut ist? Nein, wenn ich das tue, was ich nicht tun will, wenn ich sündige, selbst wenn ich sündige, weiß ich, dass diese Sünde verdorben ist und ich stimme dem Gesetz zu, dem, was das Gesetz über meine Übertretungen gesagt hat. Und ich glaube, dass das Gesetz gut, heilig und gerecht ist und dass ich das Falsche getan habe. Das sagt er hier. Lass mich das ein bisschen in eine Veranschaulichung packen. Hast du mal gesündigt und du weißt, dass du sündigst? Und du hast versucht, gegen deine Sünde zu kämpfen. Du hast, die meiste Woche hat's geklappt. Und plötzlich spät in der Nacht oder irgendwann am Tag, du sündigst die ganze Zeit, du weißt, Es ist in deinem Gedanken, in deinem Herzen, in deinem Mund. Du fühlst dich schrecklich. Du hast die ganze Woche Sieg gehabt, den ganzen Tag, aber nun. Und du weißt, dass du gesündigt hast. Und was machst du? Du gehst ins Bad und du blickst in den Spiegel und du sagst nein. Und das Gesetz ruft in dein Ohr und belehrt dich über deine Sünde. Und du sagst, ja, Herr, ich habe das getan. Ich habe es schon wieder getan. Und du waschst deine Hände, aber es wäscht die Sünde auch nicht ab. Das ist ein Ort, wo Paulus ist. Überführung von Sünde gemäß dem Gesetz Gottes. Paulus sagt, selbst wenn ich sündige, ist das Zeugnis in meinem Herzen wahr und ich sehe meine Sünde in dem Moment, in dem ich sie tue. Dass es sündig ist und dass es verdorben ist und dass es gegen Gott ist. Ich möchte euch sagen, Christen, Ungläubige haben keine Überführung von Sünde. Das Gesetz ist nicht in ihren Herzen. Sie sagen nicht, das Gesetz ist heilig, dass es gut ist, dass es gerecht ist. Das ist der Kampf eines Christen. Der Kampf eines Christen. Ihr geht weiter mit Paulus in Vers 17 bis 20. Der Lieblingstext von Irrlehrern. Ich denke nicht, dass das eine andere Sicht unter Christen sein kann, wo wir alle verwirrt sind. Nein. Nein. Es geht hier um die Lehre von Irrlehrern, denn es ist gegen die Schrift. Einer, der sagt, Vers 17 und 20, die fast identisch sind. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich sündige nicht. Das ist der alte Mensch. Der Satan hat mich dazu gebracht zu sündigen. Ich habe nicht gesündigt. Ich habe nicht diese Leute getötet. Ich habe diese Dinge nicht getan. Das ist nur meine sündige Natur, die das getan hat. Das meint Paulus hier. Ihr nehmt den Text und zieht ihn aus dem Kontext raus. Dann denkt ihr, hey, das ist sehr deutlich, Pastor. Das ist das, was Paulus sagt. Aber die ganze Schrift hat eine Verbindung mit dem Rest der Schrift. Du kannst nicht einfach nur Vers 17 nehmen und Vers 20 und die Bibel schließen und weitergehen. Hier, ich bin nicht verantwortlich. Lies die Bibel im Kontext. Nun ist nicht mehr Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Und Paulus kämpft mit sich selbst. Ein erlöstes Herz, eine erlöste Gesinnung, ein erlöster Mann in einem sündigen Fleisch. Es ist nicht der erlöste Mensch in mir, der innere Mensch, die Gesinnung, Vers 22. Es ist nicht der innere Mensch, der diese Dinge tut. Es ist das sündige Fleisch, meine sündige Natur. Also bin ich hier ein Mensch, der in zwei gerissen ist. Wie Luther es gerne auf Lateinisch sagte, Paulus sagt, ich bin simul justus et peccator. Zur gleichen Zeit gerechtfertigt und ein Sünder. Die sind nicht gleich zu sehen, oder? In unserer Rechtfertigung sagen wir, nein, wir sind, wenn wir das Verständnis richtig, wenn du gerechtfertigt bist, dann bist du in Christus. Gott blickt von seinem Thron herab auf dich und er blickt in dir Christus und sagt zu dir, nicht schuldig. Und der andere Teil, du bist vollständig gerechtfertigt. Das ist die Wahrheit. Justus, gerechtfertigt. Das sagt Paulus und gleichzeitig sagt er, in meinem Fleisch sehe ich einen Krieg, der gegen mich geführt wird. Ich bin gerechtfertigt und ich bin immer noch ein Sünder. Und er versteht selber, er ringt damit, sich selbst zu verstehen. Und dann hier ein Kommentar, es geht weiter. Paulus seht mit mir Vers 21 bis 23. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Das ist ein verändertes Herz, ein geändertes Herz, das das Richtige tun will, aber das Böse hängt ihm an. Denn ich habe Lust an dem Gesetz. Ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. In der Tiefe meiner Seele liebe ich das Gesetz Gottes, die Heiligkeit Gottes. Ich habe Lust an seiner Wahrheit, an seiner Heiligkeit. Aber mit meinem Herzen, in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz, das Krieg führt gegen meine Gesinnung. Und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Fühlst du die Frustration von Paulus, die hier zum Vorschein kommt? Das Ringen seiner Seele? Ich weiß, was richtig ist und ich liebe, was richtig ist und ich tue das, was falsch ist. Das ist wie ein Krieg in mir, aus dem Innersten heraus. Ich habe Probleme damit. Da ist nichts Gutes in mir. Außer dem, was Christus getan hat. Ich will was Richtiges, aber ich tue was Falsches. Immer und immer und immer wieder. Es sind zwei Realitäten in der Seele des Christen. Eine Lust am Gesetz Gottes und an Heiligkeit und eine Verdorbenheit, die sich selbst in Handlungen offenbart. Durch Worte, Gedanken und Handlungen. Und so frage ich dich noch einmal, Christ, erlebst du das? Sündigst du und weißt nicht, warum du es tust und tatest? Weißt du, was richtig ist und tust doch das Falsche? Und selbst während du das Falsche tust, hast es? Ich tue es. Und ich denke, seelsorgerlich ist das die Sorge, die Christen in ihrer Heilsgewissheit erschüttert. Vielleicht ist das deine Erfahrung. Heb nicht die Hand, aber... Hat deine Sünde dir jemals Zweifel an deinem Heil gebracht? Und du denkst vielleicht, ja, ich weiß, dass ein Christ erlöst sein muss, er muss Sieg über Sünde haben, aber hier bin ich und habe dieselbe alte Sünde, nicht 5 Minuten, nicht 5 Tage, nicht 5 Jahre, sondern 20 Jahre. Und ich schäme mich darüber und ich verachte mich, ich bin mir zuwider. Ich hasse es, dass ich das immer noch tue. Und dann wirst du die Straße runtergeführt mit Satan, der dir ins Ohr flüstert, du kannst nicht gerettet sein, wenn du das tust. Und du stellst dir selbst die Frage, bin ich denn überhaupt ein Christ? War ich jemals wirklich ein Christ? Ich möchte dir sagen, Christ, die Bibel fürchtet sich nicht davor, diese Frage zu stellen. Und sie ist nicht unwissend über deinen Kampf. Paulus, ein von Gott gesalbter Amtsträger, sagt, ich bin dein Bruder und ich habe genau den gleichen Kampf wie du. Ich möchte dir sagen, dass dieser Streit tatsächlich ein Beweis ist, dass Gott in dir wirkt. Und es ist vor allem kein Beweis, dass nichts in dir geschehen ist von Gott. Der Ungläubige mit einem kalten und harten Herzen, der hat nicht eine Sekunde Lust am Gesetz Gottes. Er möchte nicht eine Sekunde heilig sein, auch wenn sie wollen unheilige Dinge tun. Diesen Kampf hat nur ein Christ. Nur ein Christ hat diesen Kampf. Das heißt nicht, dass du nicht Krieg führst gegen deine Sünde und sie abtötest. Aber es heißt, lass dich nicht verwirren von dem, der dich in die Verdammnis führen will. Andere Brüder und Schwestern, jeder einzelne von uns, kämpfen diesen Kampf gegen Sünde. Wir sehen Gewinn, aber wir sehen auch Verlust. Aber wir folgen dem König nach, der für uns hergegangen ist. Was machst du nun? Wo gehst du hin, wenn du immer wieder in dieser Tiefe bist. Du hast mir das alles gezeigt, Pastor. Ja, das macht schon Sinn. Aber was macht Vers 24? Paulus ändert. Vielleicht kennst du diese Gedanken, diese ganze Sünde in mir, diese Sünde, die dich gefangen nimmt. Und du rufst aus mit Paulus, ich elende Frau. Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Fühlst du dich so? Denkst du so? Denkst du an deine Sünden und bist überwältigt? Ich bin müde davon und ich versage. Werde ich jemals diese Sünde überwinden? Satan wird sagen, es wird nie überwunden werden. Aber Paulus bringt dich zum richtigen Ort, wo, wenn du siehst, dass du elend bist. Er bringt dich zu dem Platz, wo du siehst, du bist ein Mann, eine Frau, ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen, die mit Sünde kämpft. Und Paulus sagt, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Wer wird mich erlösen? Er braucht Erlösung. Du brauchst Erlösung. Ich brauche Erlösung. Dass ich aus dieser Situation herausgenommen werde. Wir brauchen Erlösung. Und Paulus ruft, so dass der Himmel erzittert mit diesem wunderbaren Lobpreis. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich habe einen Erlöser. Sein Name ist Jesus. Ich bin elend und ich brauche Erlösung und ich habe diese Erlösung im Sohn Gottes. Er ist mein Herr. Ich werde nicht aus dem Himmel geworfen und bin nicht gehasst bei Gott und hinweggeworfen durch seinen Zorn, sondern ich habe einen Retter, der mich liebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Gelobt sei Gott. Wende dich zu Christus, Christe. Du hast Christus, einen Erlöser. Das Gesetz mag dir deine Sünde zeigen, das Gesetz mag dich erschüttern und die Dunkelheit der Sünde aufzeigen. Aber in Christus hast du Erlösung. Selbst wenn du weitergehst und du hast weiter Krieg gegen die Sünde und hast Not mit dieser Sünde heute, morgen, vielleicht nächstes Jahr, du kannst mit Paulus sagen, ja, ich diene dem Gesetz Gottes mit meinem inneren Menschen, mit meiner Gesinnung, aber dem Gesetz der Sünde mit meinem Leib. Aber dann, Vers 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Lob sei Gott! All diese Sünden, gegen die ich kämpfe und von denen ich überwältigt bin, all diese Dinge sind in seiner Hand. Und er wird mich nicht verdammen. Er wird mich nicht aus seinem Königreich werfen. Er wird mich retten vor all meiner Sünde. Mich einen Sohn, eine Tochter nennen. Mich ansehen und sagen, nicht schuldig. Er wird nicht sagen, dass ich dich hasse, dass er uns hasst. Sondern er wird uns... Er wird wie ein weinendes Kind, wird er uns sich zuneigen und wird uns die Haare aus dem Gesicht streichen und sagen, ja, du hast gesündigt, du hast das gesagt, aber lass mich dich, Kind, lehren. Lass mich dich an meinen Tisch führen, lass mich dich lehren und lieben, dass du lernst, wie du Krieg führst gegen deine Sünde, dass Satan zum Schweigen gebracht wird. Und dass dein sündiges Fleisch abgeschnitten wird, damit der neue Mensch völlig zum Vorschein kommt. Nicht nur der innere Mensch, sondern der ganze erlöste Christ. Es ist eine verwirrende Passage der Schrift, denn wir sind Sünder. Aber wir lieben es, nicht auf unsere Sünde zu blicken. Aber die Sünde ist klar, denn Gottes Gesetz ist klar. Und das Kreuz ist voll von Licht und Gnade, die in die Finsternis unserer Herzen scheint. Das Letzte, was ich zu dir sagen will, Christ, ist, was du hören musst. das Große, was du hier mitnehmen kannst. Der Tag, an dem du zuerst glaubtest. Die ersten 5 Minuten deines Wandels mit Christus. Hast du absolut jeden Tropfen des Blutes Christi gebraucht. Du hast jeden Tropfen gebraucht von seinem gebrochenen Leib. Und im 5. Jahr, im 15. Jahr und 50. Jahr brauchst du ihn ebenso und noch mehr. Du brauchst erlösende Gnade in dem Moment deiner Wiedergeburt durch Gnade in der Erlösung und du brauchst es in dem Moment, wo du Sünde wo du gegen Sünde streitest und in dem Moment, wo du versagst und wo die Heere der Hölle gegen dich aufgefahren werden. Und du brauchst die Gnade Christi alle Zeit. Du brauchst sie alle Zeit. Das solltest du aus diesem Abschnitt mitnehmen. Und es ist nicht nur Paulus in der Vergangenheit, sondern heute. Und auch da, wo wir heute sind. Wir sind elende Menschen. Und Dank sei Gott, wir haben einen Erlöser. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften, deine unauslöschliche Gnade, wie du gnädig und barmherzig bist mit uns, geduldig. Du hast eine Liebe, die überfließend ist, auch wenn unsere Sünden überströmend sind, so ist deine Gnade noch überströmender als alle unsere Sünden. Himmlischer Vater, so bitten wir, dass du diese Dinge gebrauchst, und sie auf unsere Herzen legst, auf unsere Gedanken, und dass du uns erneuerst unter der Lehre deines Wortes. Wir bitten all das im Namen Jesu. Amen.